Ja, herzlich willkommen beim Filmclub-Podcast, heute mit der 7. Folge mit dem Film Brazil. Heute im Studio haben wir Jesse bei Letterboxd @Gastoldi und Göster, das bin ich, bei Letterboxd Golden Raspberry. Heute haben wir einen neuen Gast bei uns, das ist der Anton, hallo.
Hallo.
Genau, und Anton hat eben den Film Brazil mitgebracht. Jesse, erzähl uns doch mal ein bisschen was über Brazil.
Ja, ich bin mir ganz sicher, alle haben schon den Film gesehen.
Natürlich.
Ja, klar. Also, aber Brazil ist eine von Papieren besessene Autokratie. Und diese Bürokratie verschleißen Formulare und Stempel die Menschheit und machen Freiheit bedeutungslos. Und Bürokratie dominiert eigentlich fast jeden Aspekt des menschlichen Lebens. Und Sam, der Protagonist in diesem Film, entkommt mit dem einzigen ihm zur Verfügung stehenden Mittel dieser Bürokratie, und das ist in seinen Träumen. Mhm. Dazu muss er wissen, er ist ein kleiner Funktionär und in seinen Träumen ist er ein kraftvoller, heroischer Held, der eine junge Frau rettet, und es dauert nicht lange, bis er dieser Frau auch in seinem echten Leben begegnet, und dann bleibt alles anders und sein Leben stellt sich auf den Kopf. Aber jetzt mal, Anton, warum hast du dir den Film ausgesucht und mitgebracht?
Ja, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich finde den gesellschaftlich sehr schön. Ich habe den das erste Mal zu einer Zeit gesehen, als ich mich auch mit medientheoretischen Kritiken auseinandergesetzt habe im Studium, und fand da eben auch viele Parallelen dazu. Mir gefällt es, dass der so ein bisschen schräg ist, ne? Also der ist, versucht so ein bisschen die Gesellschaft zu spiegeln, aber überspitzt das alles sehr stark. Mhm. Spielt ja viel dann im Kopf des Protagonisten, wie er sich Sachen ausdenkt. Man weiß manchmal nicht, was real ist, was Traum ist. Da sind die Grenzen dann fließend. Und ich finde, es sieht auch sehr schön aus. Also kameratechnisch, Cinematografie, finde ich auch super.
Okay, ja, da kommen wir dann noch nachher nochmal drauf zurück, auf die Cinematografie. Schweres Wort. Cinematografie. Ja. Cinematografie.
Aber ich finde, ich hätte mir das abgewöhnen, weil ich finde, also das ist, was ich sehr beeindruckend finde, ist, dass es ja doch so eine Zeit ist und er auch die Terry Gilliam auch ein Director ist, der dem sehr wichtig ist, wo es eben nicht irgendwie so eine CGI-Welt ist oder so eine Computerwelt, mhm. sondern wo man versucht, es wirklich so originalgetreu wie möglich darzustellen. Mhm. Und das ist so eine Filmwelt, die man das Gefühl hat, jetzt heute wird es wahrscheinlich so einen Film nicht mehr geben. Und vielleicht werden wir, oder es gibt noch ganz wenig. Ich habe letztes Jahr von Terry Gilliam gesehen, The Man Who Killed Don Quixote. Mhm. Da hat er das auch so ein bisschen versucht. Die Filme haben auch einige Parallelen, muss ich sagen. Da scheinen so ein paar Themen zu sein, die ihn sehr beschäftigen. Aber es gibt wirklich nicht mehr so viele Filme, die das echt machen und sich total darauf einlassen, auf so eine Welt mhm. und so einer Welt so nahe kommen wollen. Und das finde ich eigentlich schade. Und das finde ich aber eigentlich, so sag mal, in so eine ganz eigene Welt und so einzutauchen, fand ich jetzt beim Gucken, das hat mir am meisten Spaß gemacht eigentlich.
Ich fand es eigentlich, also weil du sagst, so eine eigene Welt, ich fand es ist ja ein Versuch, also der ist ja eigentlich schon relativ alt, der Film, aber es ist so ein Versuch, Jahre. Eben, genau. Und ist so ein Blick in die Zukunft. Und ich finde es eigentlich echt krass, weil er relativ, also er trifft die Realität auch ziemlich oft, finde ich. Also man sieht zum Beispiel einmal den Sam, wie er morgens aufsteht, und das hat ja schon Smart Home ähnliche Zustände, wie er quasi die Rollläden automatisch aufgehen und er das quasi per Knopfdruck steuert und mit dem Toastbrot und also.
Aber es funktioniert ja nichts. Also das stimmt ja. Schon, habe ich auch das Gefühl gehabt, aber es ist ja eigentlich, das Verrückte ist ja sozusagen Science Fiction, mhm. aber der ganze Technologieaspekt, alles funktioniert nicht. Und die Leute, die passen sich dem so irgendwie an. Also über das Toast läuft der Kaffee und er nimmt den Kaffee sich und dann ist die Tasse leer. Dann ist der Strom ausgefallen und dann funktioniert schon das ganze System nicht.
Ja.
Dann verschläft er automatisch und so. Also alles ist irgendwie kaputt. Das ist
wie heute, nur analog total, wie man sich es damals hätte. Also sozusagen die moderne, aber gebaut mit den Mitteln der damaligen Zeit. Da, man hätte ja sowas bauen können im Prinzip, sozusagen. Ja. Also 1985, so eine Vollautomatisierung. Ohne Computer sozusagen. Ja.
Ist im Grunde basierend auf der zweiten industriellen Revolution, also quasi mechanisch alles. Also statt heutzutage wie alles elektronisch, also alles im Computer und weiß nicht, Alexa, ein einziger Chip mit einem Lautsprecher. Und das eben alles mechanisch, also wie diese...
Vor der Digitalisierung im Prinzip.
Genau,
auch
genau.
Auch die Computer, die sie haben und so, die funktionieren alle mit Schreibmaschinen.
Genau.
Und sind irgendwie mit, Vergrößerungslinsen ausgestattet.
Ja.
Sind aber eigentlich Röhrenfernseher,
ja.
So, die da im Kleinen dastehen. Also hätte man alles damals bauen können, sozusagen.
Ja. Aber ich glaube, dass diese Welt, die möchte gar nicht visionär sein oder so. Mhm. Die möchte gar nicht, die karikatiert das ja damit eigentlich. Ich meine, die hätten ja auch damals schon einfach den größeren Bildschirm geben können. Aber dass man sozusagen diese Vergrößerungsgläser hat, so als Stilmittel,
Stimmt.
ist ja eigentlich schon so ein Zeichen, um das zu zeigen, wie verkompliziert das eigentlich alles macht, ja?
Mhm. Ja. Das ist bestimmt auch für einen Film gemacht, weil es ja ganz viele schöne Einstellungen gibt, wo dann die Gesichter vergrößert werden anstatt der Bildschirm, indem man in die andere Richtung filmt und so, da kann man ja auch so Aspekte draufsetzen.
Ja.
Ja, stimmt.
Aber ich finde, also da macht der Film eigentlich ganz viel mit, also dass er eben versucht, so eben in die Zukunft zu gucken und ich weiß nicht, diesen...
Ich bin mir nicht sicher, ob es die technologische Zukunft sozusagen ist, sondern ob es nicht viel mehr eigentlich eine Spiegelung der Gegenwart ist. Im Prinzip, gerade weil die Technik ja nicht groß weiter fortgeschritten ist. So.
Ja.
Du meinst
ein bisschen der Kontrast nur ein bisschen angehoben, sage ich jetzt mal.
Ja.
Auch was Architektur ja angeht.
Ja.
Sehr, sehr viel Brutalismus, glaube ich, nennt man es. Und es gibt ja jetzt auch keine fliegenden Autos oder sowas in die Richtung, sondern es ist alles.
Ja, es ist so eine Mischwelt.
Was
es
damals gab, so ein bisschen.
Es ist so eine Mischwelt. Ich meine, es ist ja auch nicht einfach so in die Zukunft zu gucken. Wenn wir jetzt heute sagen würden, wir wollen jetzt quasi mal so in die Zukunft gucken, machen Film, wie wird es jetzt in 30 Jahren aussehen? Ich glaube, da wäre es auch super schwierig. Und ich glaube, die fliegenden Autos vor 30 Jahren, ich glaube, da hat jetzt noch nicht unbedingt jemand dran gedacht.
Also im Prinzip eine Zukunft, die völlig auf der Vergangenheit basiert.
Genau,
Weil ich meine, wenn wir jetzt heute in die Zukunft denken und dann über fliegende Autos denken, dann denken wir uns ja auch im Prinzip fliegende Autos nur, weil heute ist sozusagen das Auto ein zentrales Fortbewegungsmittel und deswegen stellen wir uns vor, wie sich das weiterentwickeln könnte. Aber wir denken nur in den uns gegebenen Raster.
Genau, ja, richtig. Nicht mit der Technologie, die vielleicht in 5 Jahren existiert, von der wir gar nichts wissen.
Ja.
Wie dann, keine Ahnung, Autos vielleicht ganz anders aussehen oder so.
Das erinnert mich an Children of Man, wo das auch eine dystopische Zukunftswelt darstellt, aber keiner ein Smartphone hat. Weil es einfach kein Smartphone gab und der sich das einfach nicht vorstellen könnte, dass es ein Smartphone geben könnte.
Mhm.
Und das ist schon eine komplett andere Welt, ist natürlich eine Zukunft ohne Smartphone.
Ja. Mhm. Also die fliegenden Autos, die man jetzt ja in den News sozusagen sieht, die sehen ja auch nicht aus wie Autos, sondern sind irgendwie Helikopter im Prinzip oder so. Was jetzt gerade überall vorgestellt wird, diese vollautonomen Flugtaxis oder was die sind.
Aber auch, also ich finde, da ist jetzt, ich konnte dem Film auch viel entnehmen in Bezug jetzt auf Daten. Also es ist ja ein bürokratischer...
ist ja auch die wo er arbeitet.
Ja, genau.
Das ist Datenverarbeitung.
Eben, genau. Informations.
Informationsverbreitungsapparat,
ne? Informationswiederbeschaffung, so heißt das.
Aber da wird er, glaube ich, hinbefördert.
Genau, ja. Und er davor arbeitet aber im Archiv von diesem Informationswiederbeschaffungsministerium oder was weiß ich.
Wobei ich bis jetzt nicht weiß, was das heißt. Oder was die dort machen.
Ich glaube.
In der Informationswiederbeschaffung.
Ich glaube, dass die.
Die Folter. Informationswiederbeschaffung ist das Folterministerium.
Ja. Im Grunde ist das Ganze ja, also die Informationswiederbeschaffung ist, die holen die Informationen in dem Sinne wahrscheinlich aus den Leuten raus, die sie ja irgendwie entführen die ganze Zeit, aber die sie auch als Objekte behandeln, als Informationen und die holen sie sich und dann werden die sehr automatisiert irgendwie von Menschen aus diesen Personen rausgeholt und auch abgetippt, wie man an dieser einen Frau sieht, die das quasi über Headset und dann überträgt auf Papier. Und dann wird's archiviert und da kam dann quasi Sam ins Spiel und hat das quasi alles abgelegt, also quasi verwaltet. Hatte keinen Zugriff drauf, aber es quasi musste diese Informationsdinge halt irgendwie verwalten.
Und deswegen, also er weiß sozusagen schon, sie soll gefoltert werden, um die Informationen zu beschaffen, warum sie sozusagen diesen Antrag stellt.
Ja.
Aber ja, also so habe ich das
genau verstanden. Später im Film, wo er sie dann als tot registriert, sozusagen,
ja.
Dass sie dann nicht gekidnappt werden kann, weil sie im System nicht mehr existiert.
Ja,
sozusagen genau. aus dem System rausgelöscht damit.
Das ist ganz irgendwie grandios eigentlich. Und was ich dazu noch sagen wollte, ist eben, dass der Film, finde ich, ganz, also auch schon so einen Ausblick gibt auf jetzt so Big Data, was wir jetzt gerade für uns irgendwie ein Riesenthema ist. Und dass du quasi, dass jedes, du bist kein Individuum mehr, sondern du bist eine Singularität. Also du wirst quasi wirklich, man sagt nicht mehr eine Zielgruppe, die irgendwie 21 Jahre alt ist und irgendwie so das und das mag, sondern es geht wirklich um dich. Es geht um eben Anton oder Jesse oder Gösta und der das und das mag. Und was ich in dem Film schon spannend finde, ist, dass da eben schon ganz viele, also ganz viele Daten aufgenommen werden und auch ein bisschen, dass es eben eine Gefahr gibt, was der Film vielleicht auch ein bisschen mit reinbringt, eine Gefahr gibt, dass man falsch eingeschätzt wird, dass man irgendwie, man wird aufgenommen und registriert und archiviert, aber wer sagt denn, dass das auch du bist? Da hatten wir jetzt auch eben...
So startet ja der Film auch in dem... wie ist das, eine Kakerlake fällt in die, nee, eine Fliege fällt
genau.
in die Schreibmaschine,
genau.
Da gibt es einen Tippfehler und es wird die falsche Person verhaftet und dann
genau.
umgebracht, anstatt
genau.
dem Herr
Tottler oder Tuttler.
Ja. Genau, anstatt
dem Herr Tuttler.
Genau, ja. Tuttler und Butler.
Ja.
Und der eine ist halt ein Terrorist und der andere ist ein friedfertiger Familienvater
ja.
und dann wird der Falsche
verhaftet.
Genau, das ist ja der Anfang vom Film, so startet das ja auch.
Genau. Und
so einem Informationsfehler.
Ja. Und da kann quasi so eine Person völlig falsch eingeordnet werden. Und das ist ja heutzutage, ist es ja auch möglich, dass du suchst vielleicht einmal nach Waschmaschinen, interessierst dich aber eigentlich gar nicht dafür und bekommst dann aber für immer Werbung dafür angezeigt. Also ich weiß nicht, aber irgendwie finde ich das...
Die Amazon und Google
Algorithmen. Richtig, genau. Also dass du wirst in Kategorien gesteckt, den du vielleicht jetzt gar nicht beiwohnst. Also die du vielleicht gar nicht unterstützt.
Ja.
Und das fand ich irgendwie...
Die personalisierte Werbung und das ganze Zeug, ne?
Ja. Und das fand ich irgendwie in dem Film schon so ein bisschen... Hatte ich das Gefühl, dass der das schon irgendwie so ein bisschen erkannt hat.
Ja, ist mir jetzt beim zweiten Mal schauen auch aufgefallen, dass das irgendwie sehr aktuell ist mit dem ganzen Informationszeug
ja.
und so.
Ja.
Also gerade das Anfangsbeispiel ist ja... kann man bestimmt übertragen auf viele Situationen, wo jetzt irgendwelche Leute festgenommen werden, vielleicht nicht jetzt in Europa oder Deutschland, sondern
ja.
woanders, wo einfach irgendwie falsche Informationen irgendwo weitergeleitet wird und die Polizei oder wer auch
ja.
immer dann für die Ausführung und fürs Festnehmen
ja.
zuständig ist, ja, haben wir ja keine Ahnung.
Ja, ich meine,
auch einen Brief oder so, was sie machen sollen.
Ja. Auch die Drohnen, also Rammstein-Drohnenangriffe werden teilweise, also zu Großteilen von einfach nur Handydaten gefüttert und also die Position. Und da geht es dann quasi darum, okay, da hat der und der den jetzt hier angerufen und der ist jetzt irgendwie da, ja, dann schicken wir mal was los. Mhm. Es kann auch sein, dass nur sein Handy da rumliegt oder so. Also es wird quasi von die Daten werden als gegeben angenommen so.
Ja, und nicht hinterfragt.
Ne? Ja, genau.
Die Macht oder die Kontrolle der Daten
ja.
und die Macht der Daten. Ist ja im Prinzip auch die Bürokratie dann jetzt
ja.
im Film.
Ja, im Prinzip daher kommt auch die Inspiration vom Film. Ich habe gelesen, dass die Geschichte sich entwickelt hat bei einer Recherche von Terry Gilliam über die Inquisition in Spanien. Oh Gott, das will ich jetzt nicht nochmal.
Cinematografie. Inquisition.
Ja, sehr gut. Und zwar, weil das da dort tatsächlich mal passiert ist, dass die Opfer von so Hexenprozessen selber für ihr Verfahren bezahlen mussten. weil es so lange die ganzen Arbeitsstunden, die die Folter gebraucht hat und die ganzen für diese Scheinprozesse, was du da alles an Zeugen reinbringen musstest.
Das muss ich ja irgendwie finanzieren.
Das ist alles vorstellt, ja.
Ja.
Und dann haben wir die Rechnung ausgestellt an die Hexen und die Opfer. Und das war sozusagen diese völlig wahnsinnig gewordene Logik der Bürokratie, die Gilliam, ich meine, in seinen ganzen Werken tut er immer wieder auch sich, also er ist auch sehr bekannt dafür, dass er sich an Filmstudios abarbeitet und so. Mhm. Also das ist ein Thema, was bei ihm sehr dominant ist, sozusagen diese Alltagsbanalität und der Bürokratie. Mhm. Und das ist eigentlich das Sinnbeispiel für wo es völlig verrückt geworden ist.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich auch ein wirklich sehr schönes Beispiel, wo diese Szene ist, wo er dann auch gefangen genommen ist und du siehst eigentlich nur durch diesen Schlitz, den er noch hat für die Augen.
Ja.
Und dann eigentlich von einem Büro zum anderen geht,
ja,
wo die ihm dann sozusagen Rechnung ausstellen für diese ganzen Folterprozesse, die er durchgehen muss.
Mhm.
Und du siehst eigentlich gar nicht mehr die Folter selber, sondern nur noch sozusagen, ach, die Rechnung für das, die Rechnung für das, die Rechnung für das.
Mit Unterschrift, die man selber setzen muss.
Das ist sowieso auch eben ganz am Anfang bei dieser Szene, bei der der Familienvater fälschlicherweise entführt wird, was ja auch immer ein interessanter Act ist, wie die da von allen Seiten in diese Wohnung einbrechen.
Ja.
Ein Side-Fact ist, die sägen ja diesen Kreis immer aus, um da irgendwie so runterzurutschen und wollen dann, da kommt dann automatisiert schon der nächste Trupp und möchte da quasi einen neuen Boden einführen.
Genau.
Da sagen die auch irgendwie, weil das dann durchrutscht. Erst sagen sie, wir machen keine Fehler und dann rutscht es durch und dann sagen sie, Mist, haben sie uns nicht informiert, dass sie die Dezimalstellen eingeführt haben. Und da fand ich es auch, also sie sägen jedes Mal, wenn sie da den Boden aufsägen, sägen sie auch alle Kabel mit, die da durchlaufen und die ja auch für diese Wohnungen, die so automatisiert sind, sehr wichtig sind, aber neue Kabel eingeführt werden nicht. Da wird einfach nur so ein Klotz eingeführt.
Aber ich glaube, diese Kabel und diese ganzen Rohre und das ist so ein wichtiges Symbol eigentlich für diese Gesellschaft, wo sozusagen alles völlig vernetzt ist und aber keiner mehr durchblickt.
Ja. Stimmt.
Und auch keiner sozusagen die Logik dieses ganzen Systems hinterfragen darf.
Ja.
Also das merkt man ja eigentlich an diesem Terroristen, der im Prinzip ein
Heizungsinstallateur ist. Danny DeVito ist. Nee, Robert und Robert De Niro.
Ja, De Niro. Ja.
Habe ich voll den Schock bekommen, als ich den gesehen habe. Dachte ich, what? Heizungsinstallateur. Das ist sozusagen der Akt des Terrorismus, dass der sozusagen selber versucht, das System zu verstehen.
Ja.
Ja, und er repariert ja, also bei dem Protagonisten, bei dem Sam, geht ja auch in der Wohnung irgendwas kaputt, hier irgendwie Heizungssystem oder so. Und die richtigen
Installateure.
Installateure kommen nicht vorbei oder haben keine Zeit, weil es dauert zu lange, es zu beantragen und sonst. Und dann kommt ja der Terrorist, der eigentlich festgenommen werden sollte am Anfang, gibt sich als Heizungsinstallateur aus und anstatt es dann richtig zu reparieren, macht er ja irgendwie so ein Überbrückungskabel oder sowas rein. Ne?
Ja.
Also zapft irgendwo anders an, damit bei ihm wieder die Heizung so normal läuft. Und als dann kommen ja die richtigen Heizungsinstallateure später, die sehen das und dann wird er dafür auch, glaube ich, verurteilt.
Oder ja, oder es kommt auf jeden Fall auch am Ende vor, dann in den Anklagen.
Und die bekommen aber dann nicht alles wieder zum Laufen, sondern zerstören ja die Wohnung sozusagen immer mehr. Also jede halbe Stunde kommt man ja immer wieder in diese Wohnung rein mit einer Szene und die ist immer mehr kaputt.
Ja.
Mehr im Arsch.
Übrigens ein ganz nettes Easter Egg, dieses Formular 26D6, glaube ich,
oder was
ist das? Mhm. Das ist die Hausnummer gewesen von George Orwell in London, als er
1984 geil.
Also, und es gibt ja auch viele Parallelen. Ich meine, aber was ich eigentlich den größten Unterschied finde, was ich sehr schön finde, ist, dass, ich meine, also George Orwell, 1984 ist ganz ähnlich so dieses Individuum gegen den autoritären Staat.
Mhm.
Aber hier, der autoritäre Staat ist gar nicht so stark, sondern es sind vor allem diese normalen Personen, diese Banalität des Bösen von diesen, als sie den festnehmen und so, und der sagt so, ja Mensch, hier, der Schweiß bei mir ganz praktisch, der läuft so über die Augenbrauen zur Seite weg oder so. Also diese ganzen Leute, die sozusagen so karrierebesessen sind und so, so diese Einfachheit des Bösen, ja, das wird so dargestellt in den ausführenden Protagonisten und nicht durch sozusagen pure Gewalt oder so. Natürlich auch so ein bisschen, aber
ja.
Im Vergleich zu anderen autoritären Staaten in Science Fiction ist es eigentlich relativ harmlos.
Ja. Ich glaube, es soll auch zeigen, dass sozusagen nicht der Mensch hinter der Maske oder so böse ist, sondern dass halt das System in diesem Film jetzt sozusagen das verantwortlich dafür ist, dass schlimme Dinge geschehen. Sozusagen. Ja. Weil wenn die Polizisten oder so alle ihre Kampfmasken dann absetzen müssen, dann sind es ja eben relativ normale Menschen und reden eben über, wo ihnen der Schweiß unter der Maske runterläuft. Und
das Banalitäten eigentlich.
Sonst wie. Und dass das System Überhand genommen hat und dass eben auch, wie wir vorhin gesagt haben, niemand mehr weiß, was eigentlich wirklich passiert. Ja. Wir bekommen nur noch irgendwelche Anweisungen, führen irgendwas durch und eigentlich ist es gar nicht von Menschenhand gesteuert, sondern durch einen Zufall oder durch einen Bug sozusagen, durch einen Systemfehler irgendwie und dadurch wird nicht hinterfragt.
Ja. Das ist aber, ich habe es eigentlich umgekehrt gesehen. Ich habe gesehen, also in dieser Welt, und das trifft eigentlich ganz, das ist ganz typisch für autoritäre Systeme, dass man so sagt, Mensch, man folgt Regeln eigentlich nur, weil es halt Regeln sind. Aber gar nicht mehr, weil man fragt gar nicht mehr nach dem Sinn. Warum mache ich etwas? Ja? Keiner von den Leuten in diesem Film, selbst Sam nicht. Ja?
Mhm.
Die freiste ist ja eigentlich noch Jill. Ja?
Ja.
Fragt sich eigentlich, und natürlich der Terrorist, aber keiner in den Film
Jack.
Fragt. Jack.
Ja.
Keiner fragt sich, warum mache ich das? Und deswegen dachte ich, es ist eigentlich viel mehr als sozusagen dieses System. Sind es eigentlich diese Leute, die gar nicht mehr sich überlegen, was mache ich eigentlich gerade?
Ja.
Aber es gibt ja auch niemanden, der als Herrscher sozusagen über dem System steht und die Regeln macht. Die sind ja einfach da.
Ja.
Ja, also ich glaube, ganz am Anfang, ich bin nicht ganz sicher, war das irgendwie der Präsident, der eine Ansprache gehalten hat, oder war das nur der Nachrichtensprecher oder so?
Da
kam ja dann auch noch mal kurz dieses Big Brother Auge.
Das war der stellvertretende Minister von
Stimmt, genau.
Kam ja noch mal dieses Big Brother Auge im Hintergrund wurde angezeigt, wie auch in 1984. Aber ansonsten gibt es keine menschliche Autorität sozusagen. Nur die, es gibt nur die Regeln und das System, wie es halt zu sein hat.
Ja.
Und so wurde das irgendwo mal festgelegt und jemand hat das gemacht. Aber nicht mehr von Menschenhand gesteuert, sozusagen.
Ja.
Also auch so Übernahme der Maschinen oder der Prozesse über den Menschen, der nur noch als Zahnrad rumgeschoben wird oder
benutzt. Gleichzeitig sind aber die Menschen, die da quasi das an den Schaltern sitzen, trotzdem haben die irgendwie Einfluss, weil jetzt zum Beispiel die Mutter mit dieser ulkigen Freundin, die sich die ganze Zeit irgendwelche Schönheitssachen machen lässt, die haben ja irgendwie, die sagen die ganze Zeit, wir haben gute Beziehungen und wir können was machen und die helfen ihm quasi auch zu seiner Beförderung. Also irgendwie gibt es wohl schon irgendwelche Menschen, die da noch Einfluss haben oder die irgendwie was machen können.
Also ich finde, es gibt doch so diese eine Szene, relativ am Anfang, wo wir ihn so kennenlernen. Da ist sozusagen dieses, das hat was von Fabrik, wo diese ganzen Archivarbeiter sind. An den, und dann gibt es immer diesen Chef, den Herrn Kurzmann. Also Kurzmann heißt er, aber ich denke, der eindeutige deutsche Referenz, deswegen können wir noch Kurzmann nennen. Und dann guckt er immer, das hat was von so einem Comic eigentlich, so aus den 30er, 40er Jahren fast. Ne? So, und dann guckt er immer und dann arbeiten alle ganz fleißig. Und immer wenn er wegguckt, dann gehen alle zurück zum Bildschirm und machen andere Sachen. Ja. Also von daher, ich finde es eigentlich jetzt nicht so eine fein geölte Maschine, sondern es funktioniert eigentlich sozusagen auf diesem Obrigkeitsdenken. Das ist eigentlich der Treibstoff.
Aber gleichzeitig,
man sieht nie die letzte Person sozusagen, weil auch dieser Herr Kurzmann ist selber total unter Druck, weil er eben mit dieser, also das ist ja auch irgendwie ganz komisch, gibt dann diese Reparationszahlung für den ermordeten Mann, wegen aber irgendwas anderem, glaube ich, oder so.
Die Rückzahlung.
Diese Rückzahlung.
Weil sie haben das Geld ja von ihm genommen. Deswegen, er hat ein Problem sozusagen, weil sie versucht haben, Geld zu nehmen und das irgendwie nicht bezahlen konnte oder so. Und dann haben sie das Geld, sozusagen diese Rückzahlung für sozusagen, was sie ihm angetan haben, was sie an unrechtmäßig von er bezahlt hat.
Aber ich glaube nicht für den Mord,
sondern
für was anderes.
Ja. Genau.
Und das ist dem so peinlich oder es macht den so nervös, dass er ja den Protagonisten, den Sam, dazu bekommt, dass er das für ihn macht und auch für ihn unterschreibt.
Ja.
Also zu dem Zeitpunkt, wo es irgendwie darum ging, seine Unterschrift zu setzen für das öffentliche Dokument, wer was auch wo immer gemacht hat oder den Scheck ausgestellt hat oder irgendwie sowas, tut er ja auch so, als würde ihm seine Hand wehtun, er könnte nicht schreiben und dann muss der Sam eben unterschreiben und hat damit die Verantwortung, er hat sich wieder aus dem System sozusagen rausgezogen, dass er nicht verantwortlich gemacht werden kann dafür von irgendjemand anderem in dem Fall dann.
Ja. Es ist ja, also es gibt ja, im Grunde ist dieses System ja wie so ein Computer und der hat halt viele Schnittstellen, also irgendwie viele Eingabegeräte und dann diese eine Szene, diese seltsame, wo er dann auch in diesem Informationsbeschaffungshaus ist und in sein Büro hat und er hat keine Konsole und dann geht er eben zu seinem Nebenmann und benutzt seine Konsole und das ist aber auch so und da, das ist quasi so der Eingang in dieses System, also irgendwie ja.
Da steckt auch viel Kafka drin, muss ich sagen, in dieser Szene.
Ja?
Ja, also dieses, Kafka auch selber so Büroangestellter und so. Also diese ganze Szene, wo er dann befördert wird, ich habe auch gedacht, da gibt es, also ich bin sicher, darauf hat er sich nicht berufen, Terry Gilliam, aber in Asterix erobert Rom gibt es auch dieses
Spiel mit dem Passierschein. Ja, Passierschein B28.
Und auch
B38. Ah, oh, echt?
Ja. Sehr wichtig, ja. Und auch dieses,
sehr gut.
Diese Szene, wo sie dann sozusagen nur diese Leute durch die Gänge laufen,
ja.
Die habe ich auch schon mal irgendwo gesehen gehabt. Ich weiß leider nicht wo. Also sozusagen nur sozusagen der Chef durch die Gänge läuft und die ganzen Mitarbeiter, die sozusagen neben ihm herlaufen.
Also, und alles andere ist ganz leer, ne? Dieser riesige Raum und Saal ist ganz leer ansonsten.
Völlig sinnlos eigentlich, ja. 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 Er könnte auch kurz stehen bleiben, alle Fragen beantworten und laufen, aber er ist so beschäftigt und so wichtig, dass sozusagen, anstatt dass er einfach sozusagen normale Anweisungen gibt, alle mit ihm mitlaufen müssen.
Ja.
Das sind im wahrsten Sinne des Wortes Mitläufer.
Ja, es wirkt irgendwie so, als würde diese Truppe, die macht irgendwie die ganze Zeit was, aber alle in ihren Büros sind irgendwie sehr nutzlos. Also ich weiß nicht, man sieht jetzt nur die beiden in ihrem Büro, aber der eine sucht privat nach dieser Frau und der andere ist irgendwie ein bisschen gaga geworden, weil er, weiß man nicht.
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist Teil von dieser Abteilung, das sagen ja auch die anderen, dass sozusagen die Mitarbeiter, dass die meistens in der Frauenabteilung rumhängen und das ist sozusagen dieses unter Prinzip Sam, der einzige Grund, warum er die Beförderung annimmt, ist, dass er sie stalken will. Also eigentlich
richtig, weil er nicht keinen Zugriff hat in der Sicherheitsstufe, in der er arbeitet.
Genau. Und das Einzige ist sozusagen, er möchte endlich, das ist völlig egoistisch, er möchte endlich den Zugriff haben, um sozusagen die Informationen zu haben, die ja den interessieren.
Ja.
Aber weil, ob das jetzt, also ihn treibt sozusagen sein eigenes Interesse an und nicht das von der Frau oder von irgendwas anders.
Er ist ja auch kein Held oder so im klassischen Sinne. Er ist eigentlich eher eine Person, die vom Film oder von den Umständen in der Gegend herumgeschoben wird und da putzelt er sozusagen hin und her durch. Aber bis darauf, dass er irgendwie bei dieser Frau landen möchte, die halt so aussieht wie die Frau in seinen Träumen.
Und in den Träumen?
Aber keine... will er ja nicht irgendwie was Gutes verändern oder sowas in die Richtung, ne?
In den Träumen ist er ja irgendwie schon ein Held. Also er sieht sich ja als der Mann, wie er da auch mit langen, blonden Haaren oder mit diesen Flügeln fliegt und dann immer diese Frau sieht. Also und dann kämpft er auch um die Frau. Also er sieht sich irgendwie schon in so einer Kämpferrolle, obwohl er privat gar nicht so ist.
Ich glaube, das Kämpfen kommt erst später.
Also stimmt,
am Anfang ist es in seinen Träumen noch so, dass er irgendwie der Engel, Erzengel irgendwie ist und dann eben halt die Frau hat oder die trifft irgendwo oder sonst wie. Und erst wenn die Probleme in seinem Alltag irgendwie mehr werden oder schlimmer werden, hat er dafür irgendwelche Repräsentationen innerhalb von seinen Träumen, in Form von Monstern oder dieser riesige Samurai.
Ja.
Ich glaube, der dann irgendwie die Kabel in seiner Wohnung oder sowas darstellen soll, diese Vernetzung.
Ja.
Und muss dann da irgendwie dagegen ankämpfen.
Er verarbeitet das alles.
Ich dachte spontan, echtes Samurai, das wäre sozusagen sein innerer Dämon. Weil Sam
wie Samurai. Ja. Hallo, ich bin Sam Samurai.
Ja. Aber ich glaube, er hat gar nicht so viele Probleme mit sich selber in dem Fall. Ich glaube, er möchte ja auch irgendwie keinen stressigen Job haben, er möchte gar keine Karriere eigentlich machen. Ich finde es irgendwie ganz geil, da im letzten Loch zu sitzen, wo sich niemand für ihn interessiert und dann kann er den ganzen Tag in seinen Träumen schwelgen.
Ja.
Wollen wir vielleicht mal kurz einfach die Charaktere durchgehen?
Gerne,
die wir alle vorgestellt haben. Da haben wir einmal, fangen wir an bei Sam Laurie, gespielt von Jonathan Pierce.
Ja.
Es war, um Gottes Willen, Jonathan Pryce. Und ja, wie würdet ihr Sam beschreiben? Wer ist Sam?
Na, Sam ist ja eben, wie Anton jetzt gerade auch schon gesagt hat, ist eigentlich jemand, der halt arbeitet, weil man arbeitet halt und macht das irgendwie. Und er ist im Gleichgewicht mit sich selbst. Er ist jetzt nicht besonders glücklich oder besonders traurig. Er macht es halt so, ist in seinem Arbeitstrott, in seinem Lebenstrott. Und er ist ja eigentlich in der besten Zeit, quasi in der Blüte seines Lebens. Und dann fängt er eben an, von dieser Frau zu träumen. Und er scheint ja schon ein bisschen, also er scheint mehr zu wollen, auch eben mit der Frau. Also er will ja irgendwie auch, er sucht ja auch irgendwie, weiß nicht, Nähe, aber hat bisher noch nicht so gut geklappt.
Ja, also er lebt so ein bisschen in seinen Träumen anstatt in der Wirklichkeit oder in der Realität. Deswegen interessiert ihn die Realität auch nicht so sehr.
Ja.
Und er ist so ein durchschnittlicher Schreibtisch-Bürokrat, der halt irgendwie kleines Rädchen im System und mehr will er auch gar nicht sein, weil er ja innerhalb von seinen Träumen alles sein kann, was er möchte.
Aber und dann kommt eben der Punkt und dann, dass er diese Frau, also dass er quasi merkt, okay, Traum und Wirklichkeit, weil er eben diese Frau in Wirklichkeit sieht, die der Frau in seinem Traum ähnlich sieht oder wo er vielleicht auch denkt, das wäre die. Und da verbinden sich für ihn quasi Traum und Wirklichkeit. Also da könnte der Traum auch eine Realität werden. Und dann fängt er auch an, im Leben quasi, in seiner Realität, fängt er an, was zu wollen und irgendwie ein Ziel zu haben.
Also das ist für mich eine Frage, wann fängt er eigentlich an zu träumen? Überleg mal für einen Moment, ist vielleicht der ganze Film eigentlich sozusagen ein Traum, den er während der Folter erfährt?
Ja, also gegen Ende.
Auf jeden Fall, ja.
Ist ja ein Teil.
Ja.
Bei dem es so ist.
Ja.
Also weiß ich, wo wir jetzt. Ja, da, spoilern wir jetzt schon oder gehen wir gegen.
Nee, wir spoilern.
Wir spoilern,
wir spoilern immer. Spoilern. Ja, ja. Hau raus.
Genau, also im Prinzip ist ja die Klammer, die den Film umgibt, ist, dass er am Anfang ist er glücklich, weil er innerhalb von seinen Träumen ist. Und am Ende ist er auch wieder glücklich, weil er sich ja sozusagen durch die Folter oder durch die Hinrichtung auch geflüchtet ist oder entkommen ist, indem er in seine Träume oder in seinen inneren Wahnsinn geflüchtet ist, dass er sozusagen nicht mehr in der Realität existiert. Und dann wird er auch, glaube ich, gar nicht mehr umgebracht, weil die dann auch schon sehen, dass er eh schon weg vom Schuss ist.
Dass er also schon
dass er nicht mehr in der Realität ist. Mit seinem
er ist abgedriftet.
Genau.
Er hat nicht mehr aufgehört zu träumen irgendwie.
Genau, und die Lösung oder das Entkommen, das er am Anfang schon gemacht hat, hilft ihm dann am Ende vom Film eben aus seiner Festnahme oder Hinrichtung auch wieder zu entkommen.
Ja.
Weil da können sie ihm nicht einfangen.
Ja, und sie können ja auch keine, also es geht ja auch darum, quasi Informationen aus den Leuten rauszuholen und von jemandem, der einfach in einer anderen Welt lebt, kannst du auch nichts rausholen. Also er verweigert sich quasi dem System auch, also ganz am Schluss.
Die einzige Möglichkeit, aus dem System zu entkommen.
Genau, im Grunde hat er sein eigenes System geschaffen, halt mental so. Und ist quasi so dem Ganzen entkommen. Aber auch mit dieser Frau, von der er träumt, die trägt ja quasi schon fast ein Hochzeitskleid. Also er hat da schon so ein bisschen den Gedanken, okay.
Für diese Frau wäre er sozusagen aus seinen Träumen rausgekommen.
Ja, und ist es auch.
Weiß ich nicht, ist er das? Weil im Prinzip
weiß man nicht, ja.
Nein, ich würde sagen nicht, weil die Frau ist ja eine komplett andere Person als die von er träumt. Die sieht nur ähnlich aus.
Das ist das Einzige. Natürlich alles auf sie.
Ja. Also ich meine, die hat ja, deswegen war ich mir auch nicht sicher, ab wann beginnt eigentlich der Traum, weil ich meine, also sie ist ja wirklich das absolute Gegenteil eigentlich von der Frau, die er retten möchte, weil er möchte sie retten, er ist dieser starke Held, aber sie ist ja eigentlich eine starke Frau und er ist eigentlich dieser völlig verängstliche kleine Beamte und deswegen, da gibt es irgendwann gibt es eine Szene, wo es sozusagen, sie sozusagen schon darauf reagiert, je länger der Film geht, reagiert sie darauf sozusagen und möchte mit ihm in einer Form zusammen sein. Und da dachte ich mir, ist das vielleicht jetzt alles auch schon Traum?
Ja.
Weil eigentlich ist sie eben nicht diese Frau.
Genau, eigentlich wäre die taffe Selbstständige, die gar keine Hilfe braucht und ihn ja auch aus dem Auto kickt an der Stelle.
Ja. Braucht gar niemanden, der sie rettet. Also,
Er, es gibt ja auch diesen einen Punkt, wo er dann in diesem Laden, wo er eben auch in der Frauenabteilung rumläuft, und da zweifelt er auch irgendwie an der Frau kurz. Also er denkt auch, okay, die hat eine Bombe da dabei. Also die,
ja.
Also er ist sich da auch.
Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Es gibt ja durch den ganzen Film immer, geht es ja auch immer um Terror und um Terroristen,
ja.
Was ja so die andere, einzige Möglichkeit ist, gegen das System, also entweder Terror oder sozusagen Selbstmord in dem Fall. Und ich glaube, er denkt dann irgendwann auch mal, dass er sie auf so einer Terrorübertragung sieht.
Ja.
Am Anfang oder so, auf dem Monitor.
Genau.
Und dann nimmt sie ja irgendwo diese komische Tasche entgegen, wo niemand weiß, was drin ist, auf, was ist das?
Geld, glaube ich.
Was ist das? Kohlebau gewesen?
Ach so.
Dieser riesige Fabrik.
Ja, und das ist aber dann Geschenke.
Ja.
Genau,
Bestechungsgeld.
Für ihn sogar, oder?
Ja, im Grunde für Leute wie ihn.
Ja. Ja.
Genau, dann denkt dann, dass sie, auch wahrscheinlich durch den Robert De Niro.
Durch Harry.
Durch den Tuttle, der eigentlich am Anfang hätte festgenommen werden sollen. Irgendwie bringt er die, glaube ich, auch in Verbindung in seinem Kopf.
Ja.
Und denkt dann, sie wäre irgendwie Teil des Widerstandes und er ist jetzt auch Teil des Widerstandes oder so, ne? Teil der Terroristen.
Ja.
So ein bisschen.
Ja.
Man sieht ja eigentlich, also die Terroristen sind ja in dem Film auch irgendwie, da ist niemand, der irgendeine Forderung stellt oder so. Es sind einfach nur ständig irgendwelche Sachen, die kaputt gehen. Und
ich denke, das ist auch wichtig, dass die existieren zum Großteil ja immer nur in den Medien.
Genau, ja.
Gar nicht in der Realität, so wie es jetzt vielleicht.
Ja, weiß man, ja. Man weiß es in dem Film nicht immer. Also es ist
diese eine verrückte Szene im Restaurant.
Genau, ja.
Also das muss auch unheimlich krass gewesen sein, wie die es umgesetzt haben, weil die konnten keine Explosion machen, weil in diesem Gebäude so ein Glasdach war.
Oh.
Und das heißt, also, das sind unheimlich krasse Special Effects. Aber die haben im Prinzip erst nicht weiter.
Ja.
Also das hat mich auch erinnert. Ich meine, das ist eine völlig krasse Darstellung von der Realität, würde ich sagen, wirklich heute. Ja, sozusagen, wir gucken kurz Tagesschau, sehen, mein Gott, Afghanistan, 50 Leute, was soll's, ja, machen wir weiter.
Ja.
Also es ist
echt, der Ober entschuldigt sich noch.
Nur noch Nummern, also es ist echt, es spielt keine Rolle mehr.
Ja.
So ist es ja in unserem täglichen Leben genauso. Also es ist eigentlich nur so Nebenmusik, man guckt es halt, es läuft halt irgendwo oder so, aber es gibt ja ganz selten noch diesen Moment, wo man sich tatsächlich reflektiert, was passiert da gerade. Wer sind die verschiedenen Akteure? Was geht dir eigentlich gerade ab?
Ja, warum?
Ja, ist eigentlich nur noch so ein Nebengeräusch und so ist es da auch.
Ja.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ist das denn genau? Die sind da in diesem Restaurant, da ist irgendeine Gala.
Ja.
Er geht irgendwie hin, weil er möchte doch. Ist das schon bei der. Noch
er möchte doch befördert werden, ja.
Und das ist das einzige Mal, wo es auch wirklich dann einen Terroranschlag gibt.
Wo man einen sieht jetzt so.
Nee, da möchte er nicht doch befördert werden. Das ist später.
Nee, später.
Da möchte er einfach nur mit seiner Mutter reden.
Ah, stimmt, genau, möchte mit seiner Mutter.
Sie meinen, glaube ich, die Schönheitsoperation.
Ja.
Die bei der einen Frau geklappt hat und bei der anderen nicht.
Bei seiner Mutter hat es geklappt und bei der komischen Freundin.
Die ist halb tot.
Ja, da finde ich, das hat sie.
Die löst sie nach und nach auf.
Ja, da sagt dann auch der. Die Frau sagt, sie ist trotzdem total happy, also ist total vermummt, aber ist super glücklich und sagt, ja, der Arzt hat, also ich hatte Komplikationen und dann sieht er sie beim nächsten Mal. Wegen meiner tollen Haut. Und dann sieht er sie beim nächsten Mal und da sagt sie dann, ja, der Arzt hat gesagt, die Komplikationen hatten Komplikationen.
Ja. Und am Ende ist sie ja ganz tot.
Echt?
Da gibt es so eine Beerdigung von ihm. Aber da bin ich auch nicht sicher, wo da der Traum dann anfängt.
Ja.
Deswegen dachte ich, also ich meine, spielt da vielleicht auch gar keine Rolle, ne? Also ich meine, es soll eben nicht klar sein. Und also anscheinend haben sie in die Reihenfolge der Szenen auch mehrmals durcheinander gewürfelt und so.
Mhm.
Also von daher, das muss auch keinen tieferen Sinn haben. Aber ich habe mich echt gefragt, wann gibt es nicht einen Moment sozusagen, wo er anfängt zu träumen? Und da ich das nicht sagen konnte, dachte ich, vielleicht ist auch der ganze Film ein Traum. Und eigentlich am Ende wacht er erst auf. Und sozusagen, es ist klar, er wird gefoltert. Und wir haben sozusagen nur kennengelernt durch seine Träume, sein Verhältnis zu seinem Foltermeister und eben dem Chef des Foltermeisters, der eben auch ein Freund von seinem Vater war.
Ja.
Also,
genau. Ja, das stimmt.
Und der Foltermeister selber ist ein Freund von ihm.
Genau.
Oder wie war das?
Ja.
Ein alter Freund.
Ja, könnte man vielleicht wirklich was zu Sam sagen, was mich, wo ich echt denke, dass es kein Zufall ist, ist Sam Laurie und Stan Laurel von Lauren Hardy, Dick und Doof.
Ah.
Und die sind, finde ich, in dem ganzen Habitus so unheimlich ähnlich. So beide so total unschuldig irgendwo und immer so alles so, huch, was passiert hier?
Ja.
Und auch ganz
fernab der Realität irgendwie.
Auch so ein bisschen so ein schusseliger Charakter, so viel Situationskomik. Da gibt es dann auch diesen Moment, also in so Morgenszenen in seiner Wohnung, dann möchte das Toast nehmen und so, und dann ist ja der Kaffee drauf und so.
Ja.
Und ich meine, Dick und Doof leben ja eigentlich nur von dieser... Das sind ja genau diese kleinen, normalen Menschen, die sozusagen versuchen, irgendwie über die Runde zu kommen.
Ja.
Da im Kontext von einer großen ökonomischen Krise in den USA.
Mhm.
Und dann halt lauter Gelegenheitsjobs machen und so.
Ja.
Und er ist ja im Prinzip sozusagen das Pendant in so einem autoritären Regime.
Ja. Versucht einfach auch nur irgendwie zurechtzukommen.
Nur über die Runden kommen und halt eine Frau haben, die seinen Vorstellungen entspricht. Also eigentlich ist das alles, was er möchte.
Ja.
Erinnert ihr euch daran, was da für ein Film lief? Ich weiß nicht, ob es die Angestellten waren, oder sonst, sie haben einen Film angeschaut.
Ich erinnere mich nicht mehr.
Läuft da nämlich auch so ein Slapstick-Comedy-Film nebenher. Wäre interessant, ob es da auch vielleicht Dick und Doof auch wäre.
Könnte sein.
Oder ob es...
Ich habe es vergessen.
Was mir auch aufgefallen ist, ich finde es so ein total typischer Charakter für Terry Gilliam. Und das ist so dieser Träumer, so ein bisschen außerhalb vom Mainstream.
Ja.
Und das ist, also ich habe auch, wie gesagt, das ist ja Don Quixote gesehen.
Mhm.
Und Don Quixote ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Auch so ein Träumer, der eigentlich sich alles seinen Träumen vorstellt und so. Und das zieht sich so wie so eine rote Linie durch das Werk.
Ja.
Manchmal finde ich, das hat mich bei dem Film ein bisschen gestört, weil es dann sowas, Terry Gilliam selber ist ja auch sozusagen so ein Träumer, der sozusagen die Filme noch machen möchte, wie sie eigentlich sein sollen. Don Quixote irgendwie 30 Jahre gebraucht, bis er auf Leinwand war und so.
Ja.
Und also von daher habe ich das Gefühl, jetzt im Nachhinein habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, es ist ein bisschen selbstgerecht.
Ja? Ja.
Also dieser Charakter, weil es sozusagen sehr Gilliam selbst gerecht wird und dieser Charakter eigentlich, also Gilliam hat es auch mal gesagt, dass seine Frau sagt, er macht immer die gleichen Filme, nur mit anderen Kostümen.
Ja.
Und das ist, der ist was dran, ja. Also ich finde schon, dass es sozusagen ein Thema ist, es immer wiederkommt.
Ja.
Ja, immer ein Mensch, der nur so zur Hälfte in der Realität ist und zur anderen Hälfte in seinem Kopf.
Ist ja auch mit Monty Python da.
Ja. Ja, und bei 12 Monkeys ist, glaube ich, auch so ähnlich.
Absolut,
ja.
Absolut.
Dass sie auch immer die Protagonisten nie ganz genau wissen, haben sie es sich jetzt eingebildet oder passiert es wirklich.
Ja, also das muss ich sagen, das finde ich sehr stark eigentlich. Also es ist ein ganz typischer Film für ihn, aber das fand ich im Nachhinein, dachte ich, eigentlich schade. Ich hätte gerne noch so dieser Hauptcharakter, der sozusagen durch diese Welt da stolpert. Mhm. Ich hätte den gerne noch ein bisschen aktiver gehabt, sozusagen, und ein bisschen mehr zu wissen über diese Welt, aber ich meine,
er war jetzt nicht der
Argentinier-Film machen oder so.
Ja, ich fand auch, dass der Sam relativ empathiefrei, also in der einen Szene, wo er der Frau da über, also er kommt quasi, er unterschreibt, wie du vorhin gesagt hast, und geht dann zu dieser Frau, die ihren Mann verloren hat.
Mhm.
Und sie ist total am Heulen und er ist ziemlich unverständnisvoll, warum sie jetzt weint und versucht auch nicht, sie zu beruhigen, sondern sagt dann so, ja, das ist jetzt nicht produktiv, was sie da tun. Ja,
er versucht sie irgendwie so schnell wie möglich
aus. Er will, ja, ist ihm unangenehm auch. Ja. Und dann ignoriert er, er hat das Problem auch gar nicht gelöst. Er geht ja dann, er rennt der Frau ja hinterher. Aber
ja, stimmt.
Er hat es ja nie fertig gebracht. Ja, genau.
Ja.
Und auch eine Szene, als dann die Tochter von diesem Mann, der da entführt wurde, die steht unten im Flur und sagt dem Sam, wie die heißt, also wie die Frau heißt, die er da verfolgt. Also die hat ihm quasi auch einen Tipp gegeben. Und da sagt er ihr, dein Vater wird sich freuen, wenn er nach Hause kommt. Und das ist auch so.
Weil er nicht dran denkt.
Weil er nicht weiß, dass es die Tochter ist, aber der wird ja nicht zurückkommen.
Ja.
Sondern dann steht dieses Mädchen da.
Ja, übrigens noch ein Film von Terry Gilliam ist Münchhausen, auch so ein Träumer.
Ja, das war der nach dem, also das war jetzt, also war der erste Film, den er alleine gemacht hat. Ja. Und danach kam das mit dem Münchhausen.
Ja, Brasilien übrigens damals zu der Zeit auch Militärdiktatur. Also.
Ah, vielleicht ist das auch Anspielung, weil ich auch schon ganz oft mal nachgeschlagen habe, wieso der Film so heißt und wieso auch dieses Lied, das dabei ist. Jetzt hast du ein paar Mal gelesen, dass es einfach nur irgendwie Zufall wäre teilweise oder so.
Kein auch Zufall. Also ich habe gelesen von Terry Gilliam, wie er gesagt hat, dass er sich vorgestellt hat, wie jemand in England am Meer sitzt, so ein Typ wie eben Sam, und sich das Lied sich andauernd anhört und sich in so eine andere Welt versucht zu träumen.
Mhm. Ah, ja.
Also, und das stimmt ja eigentlich. Also, das finde ich passt auch gut. Mhm. Das Verrückte ist halt, dass zu der Zeit auch noch dieses Land, in das er sich träumen möchte, auch noch eine Militärdiktatur ist.
Mhm.
Also, sozusagen diese tropische, das Land der Träume, Amerika, der Kontinent der Hoffnung.
Ja.
Und dann ist am Ende, ja, vielleicht dann noch schlimmer.
Ich fand diese Explosion in dem Restaurant, fällt mir gerade noch ein, seine Mutter sagt ihm auch noch, jetzt mach doch was wegen den Terroristen, weil die, also sie jetzt
Mittagspause.
Und dann sagt er, nee, ich habe jetzt Mittagspause. Das ist so, da merkt man auch, in was für einer Frequenz die wohl mit Terroristen zu tun haben. Das ist nicht, nee, ich mach das jetzt diesen Monat nicht oder so, sondern ich habe jetzt die halbe Stunde frei, jetzt meine ich. So.
Wenn wir schon bei, ständig irgendwie zu passieren
halt.
Ja.
Ja. Wenn wir schon bei Terroristen sind, gehen wir mal zum zweiten Charakter. Wir sind sehr erfolgreich dabei, die Charaktere zu besprechen.
Ja.
Als zweites habe ich Archibald Harry Turtle gespielt von Robert De Niro. Und da hätte ich jetzt mal eine Frage, gibt es in dieser Welt überhaupt Terroristen?
Ja, das eben habe ich mir auch schon ein paar Mal überlegt gehabt, dadurch, dass ja die meisten Terroranschläge in den Medien nur existieren und so. Und ist ja auch immer ein Mittel, die Leute sozusagen in Angst zu halten und im System damit zu halten auch, dass ihnen niemand aussteckt oder so.
Das
und dieser Harry Turtle, das ist ja auch irgendwie, hat man so das Gefühl, der durchblickt das System
als
einer der einzigen und kann sich halt dadurch irgendwie wohl ein paar Vorteile erschaffen.
Im Grunde sind die Terroristen, also vielleicht ist das auch nur eine Erfindung dieses Staats, den man noch nicht sieht in diesem Film, weil das ja auch vielleicht eine Art Selbsterhaltung ist, weil ja dieser Staat irgendwie darauf basiert und funktioniert, dass man Leute befragt. Also es sind ja irgendwie, man holt Informationen aus Leuten raus und braucht da irgendwie einen Grund. Also das ist ja quasi, okay, die holt da irgendwas ab. Die könnte Terroristin sein, die müssen wir holen. Und also irgendwie, das funktioniert ja alles so, dass man die Leute, die haben einen Grund und dann holen die Leute irgendwie ab und dann werden die halt gefoltert und befragt. Und dann kommt halt in den Medien die ganze Zeit, Terroristen. Man sieht aber nie einen, ich weiß nicht, also der Staat, was würde der Staat denn ohne Terroristen machen? Das wäre ja nutzlos.
Beschaffungsmaßnahme für
quasi,
klar, wenn du so viele Leute hast, die foltern, dann musst du irgendwann foltern. Und das ist also, was würden die sonst machen?
Ja.
Also, ja. Und was, ich muss sagen,
also, da ist im Grunde, dieser Harry ja im Grunde schon ein Terrorist, der halt aus diesem System aussteigt, weil er da nicht mitmacht.
Für aber wie oft taucht der auf? Denn jetzt im Kopf habe ich ihn
4-5 Mal oder so.
Er taucht auch am Ende Anfang. Taucht er mehr das auf, aber da ist es ja ganz klar, dass wir in der Traumsequenz von ihm sind. Am Anfang taucht er einmal auf
oder zweimal, bei der Heizung,
vielleicht ganz kurz.
Dann als sie sozusagen dann in dieser Szene sozusagen, wo mit den Heizungsinstallateuren, wo sozusagen die Anzüge vollgelaufen mit brauner Flüssigkeit.
Ja.
Schutzanzüge, ne?
Genau.
Genau.
Und am Ende dann, als er sozusagen dann den Folterknecht.
Er ist wie so ein nächtlicher Superheld irgendwie. Also der für den immer wieder, oder der überall immer wieder auftaucht und er auch scheinbar in Gefahr lebt, weil er irgendwie immer die Pistole mit dabei hat. Aber der eigentlich Gutes tut, der ja eigentlich auch nur versuchen möchte, okay, zu helfen und zu reparieren.
Wird aber von anderen Menschen auch nicht gesehen, ne? In dem Fall. Also interagiert nur mit ihm.
Ja.
Könnte ja auch so eine Fight Club-Geschichte sein, die eine Persönlichkeit von ihm, die sich gegen das System stellt, auch mal selbstständig Dinge in die Hand nimmt und so.
Das ist eine gute Idee, ja. Könnte sein.
Ja, also der übt da auch irgendwie so ein bisschen, weiß nicht Selbstjustiz, aber er versucht es quasi selber zu lösen. Er sagt ja auch, er könnte mitmachen, also er könnte sich auch anstellen lassen, weil sie suchen ja Mitarbeiter, was wiederum gegen die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sprechen würde. Aber möchte er nicht, weil das zu viel Bürokratie ist. Was, also, das, da hat er keine Lust drauf. Er möchte eigentlich möchte nur machen und hat gar keinen Bock auf den ganzen Scheiß drumherum.
Der Turtle, meinst du?
Ja, genau. Ja. Was ja auch irgendwie, kann ich gut verstehen. Also, wenn ich arbeiten, am liebsten einfach machen und dann nicht die ganze Zeit irgendwelche Papiere ausfüllen. Oder Steuern machen oder was weiß ich.
Ohne Bürokratie.
Einfach, ja, einfach mal was machen. Ja. Kann ich schon verstehen.
Dann gehen wir mal zum nächsten und das ist der Jack Lind.
Ja.
Bei einem Spiel von Michael Palin. Und ich das, muss sagen.
Das ist dieser Typ, der ihn am Ende foltert dann, oder?
Ja, sein Freund.
Ja.
Ist der nicht auch Schönheitschirurg?
Echt?
Nee, das ist dann nicht
Schönheitschirurg. Okay, zum anderen. Nochmal jemand anderes, ja.
Aber ich muss sagen, das ist, also, ich bin sowieso großer Fan von ihm. Aber ich finde, das ist der beste Bösewicht, einer der besten Bösewichte aller Zeiten, weil es ja so ein unheimlich freundlicher Typ ist.
Mhm.
Und diese Szene, wo er dann foltert und dann reingeht, lächelt und dann währenddessen seine Tochter da, die Tochter, die auch wirklich sehr erwachsen schon ist in allem und so.
Mhm.
Und also das ist einfach genial. Also finde ich einen total krassen Charakter.
Gibt ja auch dem Sam am Ende die Schuld, dass er sich schlecht fühlen muss, dass er ihn jetzt umbringen muss.
Ja.
Sozusagen, er macht ihm Vorwürfe.
Ja.
Ich muss dich jetzt umbringen. Wieso hast du das getan? Entschuldige dich dafür, du Arschloch. So beleidigt den ja dann auch, anstatt es einfach zu lassen. Könntest du ja auch einfach lassen.
In ja, Fall. Muss er ja nicht.
Ja. Stimmt. Ich habe dann eine Szene für ihn rausgesucht, die ihn mir ganz gut beschreibt, finde ich. Weil also er ist ja ein absoluter Karriest. Finde ich fast auch wirklich, das ist der Teil, der mir am besten gefällt, weil es dann eine starke Kritik von unserer Welt heute ist. Aber ich lasse kurz die Szene abspielen und dann sage ich, warum ich mich dafür entschieden habe.
Ja.
Hören wir das auch gleich laut?
Ja, also, Moment. Jetzt. Achso, ja.
Gut.
Man muss auf Play drücken.
Sam! Du erinnerst dich doch an Allison.
Mhm.
Allison? Sam Lowry, ein alter Freund.
Allison, ja, natürlich. Du hast dich verändert.
Naja, ich bin zwei Beine kleiner.
Und? Sie war bei Dr. Jeffy.
Oh.
Sie hat es nicht gern, wenn ich es ausplaudere, aber sie ist sehr zufrieden mit ihm. Ich wusste, irgendwas ist anders.
Weißt du noch, wie sie rausgeragt haben?
Ja. Ja, natürlich. Ziemlich. Ich habe mich immer gefragt, ob sie echt sind.
Was, meine Ohren?
Dr. Jeffy hat sie zurückgebogen.
Ja, ganz richtig. Ich habe mich immer gefragt, ob sie falsche Ohren trägt.
Oh, Mr. Hartman.
Falsche Ohren. Mr. Hartman.
Hallo, Jack. Sie kennen doch meine Frau, Allison?
Ja, natürlich, Barbara, nicht wahr? Wie geht's?
Barbara geht es ganz hervorragend. Und Ihnen?
Oh, gut, danke. Hallo, Sam. Walter sagte, du kommst vielleicht. Hat einen Augenblick Zeit? Würden Sie uns entschuldigen?
Komm, Barbara.
Ich finde es so wahnsinnig, dass dieser Chef, der spricht die Frau an mit dem falschen Namen und anstatt, dass er den Chef korrigiert, sagt er sofort, verbessert er sozusagen und nennt seine Frau bei dem anderen Namen.
Ja, und also, spricht für sie.
Es ist so wichtig sozusagen, dieser Obrigkeitsglauben ist so stark, dass er sich völlig konform verhält, sogar wenn es bedeutet, dass man seiner eigenen Frau
einen
Namen gibt,
ja.
Weil er sie dann einfach weiterhin als Barbara anspricht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe gerade so eine Szene später, die habe ich jetzt nicht gefunden auf die Schnelle, wo er dann nochmal von Barbara spricht.
Also, würde passen auf jeden Fall.
Ja. Hast du einfach durchgezogen.
Ist jetzt umbenannt.
Ja. Also sie beschwert sich auch nicht.
Ups, ja. Aber das ist, finde ich, eine ganz starke Charakterstudie von ihm,
ja.
Wenn man es einfach das Gefühl hat, ja, also der, er ist einfach so ein Weichei, so ein Waschlappen, der sozusagen sich nach allen, seiner Karriere und seinen Bedürfnissen unterordnet, alles, also wirklich alles.
Mhm.
Ja, das finde ich schon,
ja.
Schon krass. Ich muss auch sagen, also eigentlich, Sam, als er merkt, dass er der Folterer ist, ist er auch, also er ist so ein bisschen so pikiert, aber da passiert nicht viel.
Ja.
Also.
Ja, irgendjemand muss ja machen. Das ist ja ein normaler Job.
Ja.
Sonst nichts.
Ja.
Stimmt. Ja, voll, ja, ist ja auch voll teurer. Mein Gott, ist halt, gehört dazu. Informationsbeschaffung. Ja, so, so geht's halt.
So stelle ich mir auch Schwitzärzte vor, ehrlich gesagt.
Ja, so echt. Sagt ihr ja auch irgendwie am Ende, es ist nur eine berufliche
Situation. Ja, stimmt. Wir sind nur dienstlich hier. Ja,
wir sind nur dienstlich.
Das ist, nicht, ja. Ist nichts Persönliches. Nichts, nicht privat, sondern das ist quasi beruflich hier, was ja. wir gerade reden.
Ja, wollen wir kurz mal Wasser
ein? Ja, wer möchte Wasser?
Ich möchte auch Wasser, ja.
Du möchtest Wasser? Vorsicht, nicht über dem Laptop vielleicht.
Das hat sich...
Klingt bestimmt toll.
Wunderbar.
So. Irgendwas rauscht da, ich habe das Gefühl. Irgendeine Wasserleitung ist gerade aktiv.
Vielleicht die Heizung?
Ja,
die genau, Heizung.
Auch den Heizungsinstallateur.
Ja, wir sollten noch mit...
Ja,
oh je, dann hängen die Kabel wieder über Rom.
Geschäftszeiten an.
Ja.
Aber wehe, man macht das selber oder lässt irgendwie den Harry das machen dann.
Das wäre natürlich furchtbar.
Ja.
Aber also ich muss sagen, ich hätte gerne Michael Palin mehr als Bösewicht. Weil also
ja.
wie er lächelt und sozusagen immer charmant, freundlich, aber die furchtbarsten Dinge sagt.
Also. Wirkt nicht böse in dem Film.
Ja.
Nee.
Ist er, was macht er eigentlich Böses? Also wann ist er denn eigentlich von, aktiv? Naja, aber das ist ja sein Beruf jetzt. Also wenn man mal davon ausgeht, er hat ja, er sagt es ja selber, er macht es ja beruflich. Also,
das ist für mich gelten. Ich meine, also der Typ, guck mal, wir sehen, das ist auch ganz toll, finde ich, wie man, er kommt ins Büro und da ist diese Sekretärin da, die so verrückt tippt und so. Und man sieht sozusagen, der hat diese Glaswand sozusagen, dieses Milchglas, man sieht sozusagen, dahinter passiert was, man kann es zwar erahnen. Er kommt raus, geht direkt in sein Büro und die ganze Schürze ist voller Blut. Also er ist sozusagen einer der absoluten Foltermeister, ja? Also von daher, ja, das kann man ja nicht trennen.
Ja. Aber also in der Geschichte, im Film ist er ja dann, weiß ich nicht, ja.
Wie oft taucht er auf? Einmal am Anfang, wo er sagt, du arbeitest im falschen Beruf, im falschen Ort, komm doch zu uns, da kann man Karriere machen.
Das merkt man direkt, das ist das Wichtigste.
Ja.
Das Wichtigste im Leben ist Karriere.
Ja.
Ja.
Und dann sehen wir ihn einmal auf der Party, dann einmal in seinem Job.
Ja.
Und dann halt am Ende nochmal, oder?
Ja. Ich glaube, es gibt, ich überlege gerade, ob sich zwei Szenen gibt. Also ob er nicht davor auch versucht, über ihn Informationen zu beschaffen. Und da gibt es auch diese Szene, wo er dann sagt, es wäre besser, wenn wir uns jetzt erstmal nicht sehen. Also er ist die Szene davor sozusagen, wo er schon die Freundschaft sozusagen auf Standby setzen möchte, weil er schon das Gefühl hat, dass Sam jetzt gerade komische Sachen macht und dann denkt er so, ja, also sozusagen, er möchte gar nicht Freund sein eigentlich.
Ja.
Weil sozusagen, ja, wann braucht man einen Freund, wenn es einem schlecht geht? Also ich meine, sozusagen, ja, das ist halt ein Winner-Team-Joiner, also was will man sonst, ja?
Ja.
Also von daher, da gibt es auch diese Szene, ich glaube, da fragt er ihn oder so nach Informationen oder so und da
weicht er direkt aus.
Genau.
Geht weg.
Ja.
Aber im Grunde, ja, weiß nicht, dann ist ja der Sam ist ja auch irgendwie ein Krimineller, wie er da der Frau hinterher
absolut.
Ja, stalkt.
Also in dem das Film, finde ich, kann man ganz schwer sagen. Es gibt jetzt eigentlich keine...
Wäre jetzt gut oder... Ja.
Es gibt keine guten, keine bösen Menschen. Es gibt nur die Leute, die irgendwie vom System rumgeschützt werden und sich da halt unterordnen müssen. Egal in welchem Bereich.
Ich würde schon sagen, dass das nicht gut... Also wenn man unterscheiden müsste nur zwischen gut und böse, würde ich diese Menschen, die sich eben der Karriere unterordnen und dann Leute dafür umbringen, würde ich eindeutig als böse bezeichnen.
Ja.
Kann sie nicht als gut bezeichnen.
Da gibt's ja, also da würde ich dann wahrscheinlich auch noch mehr Leute auf die böse Seite stellen.
Es gibt eigentlich niemanden guten im Film, glaube ich.
Ich würde die Musiker in dem Restaurant würde ich auf die gute Seite stellen.
Die sind sehr gut.
Die quasi wie auf der Titanic die Musiker einfach weiterspielen, obwohl gerade das Restaurant zusammenfällt. Einfach wieder einsetzen.
Ja.
Also die machen ihren Job gut. Auch der Ober in diesem Restaurant, da muss ich auch ein bisschen an heutzutage denken. Quasi mit so, dass man irgendwie irgendwelche Vorschläge bekommt, was man jetzt essen sollte. Also was man machen. Und der Ober gibt den Leuten ja auch irgendwie Vorschläge. Die bekommen eine Karte und dann fragen die Leute den Ober, ja, was sollte ich essen? Der Ober sagt dann, ja, die 2 oder die 1. Mhm. Und alle sagen, ja, ja, nimm ich, super cool. Nur Sam ist da jetzt nicht so d'accord und will irgendwie. Der merkt, glaube ich, auch in diesem Restaurant so ein bisschen, oder auch davor, dass er auch mal Nein sagen sollte. Also er sagt, davor ist er ja relativ.
Weil ich meine, das einzige Problem für ihn ist, dass er halt nicht weiß, welche Nummer es ist und eigentlich jetzt gar nicht da essen will und gar nicht mitgehen will.
Ja, aber er sagt schon, ich glaube, der Sam ein paar Wochen zuvor hätte Ja gesagt. Der wäre da gesessen und hätte gewartet, bis er dann mit seiner Mutter sprechen darf. Und ich glaube schon, dass er da ein bisschen ausgebrochen ist und dass er dann irgendwie gesagt hat, nee, Moment mal, ich will doch mit meiner Mama reden hier. Jetzt lass mich doch alle in Frieden.
Also er rutscht so ein bisschen dann als Einziger aus dem System raus.
Und zumindest für sich selbst.
Spielt nicht mit, spielt seine Rolle nicht mit.
Ja.
So wie die anderen.
Er ist so ein bisschen wie so ein widerspenstiges Kind, was halt irgendwie sagt, nee, ich habe keine Lust. Hier, lasst mich doch in Ruhe. Und er ist ja auch...
Aber auch nur, weil er dieses übergeordnete Ziel hat, dass er die Frau seiner Träume finden.
Ja, also, ja, klar.
Oh, das ist sein Antrieb, ansonsten wäre es nichts.
Ja.
Aber gibt's ja auch oft so als Geschichte die alternative Frau, die den bürokratischen Mann aus seinem Alltag raus holt und dann in die Hippie-Bewegung führt oder sonst wie.
Ja.
Das ist, glaube ich, irgendwie auch viel in 60er, 70er Jahren Filmen gewesen.
Ja. Die Mutter taucht ja auch am Ende nochmal.
Ich muss sagen, generell finde ich das ein weiterer Schwachpunkt von Terry Gilliam. Generell ist das, also er hat jetzt keine so starken Frauenrollen. Also die sind alle sehr passiv in ihrer Beschreibung, sehr alle in ihrer Form aufs Äußerliche beschränkt.
Die Mutter ist schon, schon.
Aber da geht es ja auch nur ums Aussehen bei der Mutter, ne? Der geht es nur darum, schön zu sein und
dann
macht die halt Schönheitsoperation, wird immer jünger.
Bei der Jill. Jetzt verstehe ich es, weil die am Ende ist die Mutter, die ist quasi jünger als der Sam. Und ich glaube, deswegen kommt sie da quasi vor, weil die Mutter wird für ihn quasi immer jünger und immer jünger und das ist irgendwie komisch, also seltsam die Frau und deswegen.
Ich hätte für einen kurzen Moment überlegt, ob jetzt Jill sozusagen
die
Mutter übernommen hat, die Mutter gestorben ist.
Das war für eine kurze. Ob die sich
überlegt.
Ja.
Aber es muss aber die andere Freundin eigentlich sein, gell? Die Beerdigung.
Also die andere, ich glaube, das war die andere Freundin von der Mutter.
Ja.
Und da habe ich mir auch überlegt gehabt, ob die sozusagen aufgesaugt hat. So ein bisschen, dass irgendwie der Schönheitschirurg oder so hintenrum da die Lebensessenz weiter geleitet hat an die Mutter, die mehr Geld gezahlt hat.
Das würde auch passen. Also das ist ein Thema, was generell für ihn eigentlich sehr wichtig ist bei dem Film. Was ich nicht so stark sehe, ist Konsumkritik.
Ja,
für ihn neben Bürokratie und autoritären Regime das dritte Thema.
Mhm.
Und das sieht man manchmal so wie bei They Live mit diesem Plakat im Hintergrund, wo es um Happiness geht und so.
Mhm.
Aber es ist jetzt nicht so stark. Das sieht man ganz stark, finde ich, in dieser Restaurantszene, wo es eigentlich so dieser Druck, du musst irgendwas machen und so. Und dann kommen diese Essen und es sieht alles aus wie Hundefutter. Das ist eigentlich genau
das Gleiche,
nur verschiedene Farben.
Ja.
Und es kommt ganz stark in diesen, es gibt ja wie so ein Thema, das ist ja immer Weihnachten währenddessen.
Mhm.
Und es gibt immer diese Geschenke und auch bei ihm gibt es ein Geschenk und so. Und dann gibt ihm auch sein Freund Jack gibt ihm ein Geschenk und so.
Ja.
Und die sehen alle gleich aus.
Mhm.
Und es ist eigentlich völlig egal, was da drin ist.
Ja, es geht einfach drum.
Es geht nur kaufen Geschenk. Und deswegen auch diese Szene im Shopping Center, wo er sozusagen denkt, so, um Gottes Willen, sie könnte sozusagen dagegen sein.
Ja.
Sozusagen gegen dieses Ding Geschenke und so. Und er findet es irgendwie auch komisch und so, aber er ist da so irgendwie drin gefangen.
Ja.
Ich glaube, da wird ganz oft das Motiv aufgenommen. Zwischen dem, was real ist und dem, was in der Vorstellung geht. Also bei diesen Postern, die im Hintergrund immer sind, die zeigen ja auch immer an, wie das Leben schön ist, wie das zu sein hat, wie die perfekte Familie ist oder sonst wie. Bei dem Essen das Gleiche, das sieht auf den, da sind ja immer Fotos dabei beim Essen.
Genau.
Also das Essen selber sieht aus wie Hundefutter oder sonst wie, alles sieht gleich aus, aber jeweils ist ein spezielles Foto dabei.
Wie es aussieht, wenn es nicht gemixt wäre. Wie es
eigentlich aussehen sollte im Kopf,
ja,
oder so.
Ja. Ich mache mal kurz das Licht an.
Später bei der Fabrik ist auch das Gleiche. Da haben wir, glaube ich, auch irgendwie so einen Kameraschwenk von einem Werbeposter, wo irgendwie die schöne Industrie drauf,
ja,
angezeigt wird. Und dann schwenkt es zur Seite und man sieht im Hintergrund eigentlich dieses, die Höllenlandschaft.
Ja, das fand ich eine,
Feuer und so.
Das fand ich eine tolle Szene. Gut
auf,
gemacht.
Ich glaube, auf diesen richtigen Konsum geht er gar nicht ein, richtig im Film, sondern mehr auf diese Werbelandschaften und diese Werbemythen, die den Menschen gezeigt werden und wo es eigentlich wichtiger ist, dass sie diese Vorstellung im Kopf haben, als dass das dann in der Realität passiert.
Ja, stimmt. Ja. Und ich finde diese, also diese, ich habe das war ein paar Mal nach zurückgespult, so, weil diese Plakate einfach besonders stark sind und das klar, ja, so ein indirektes Messaging sein soll, denke ich.
Ja.
Ja.
Ich fand diese Szene, die du gerade beschrieben hast, wo man sieht ihn quasi da durchfahren, und irgendwie sieht alles sauber aus, ist zwar mit Wolkenkratzern oder irgendwie jetzt auch nicht perfekt, aber es sieht irgendwie nett aus und dann sieht man quasi, wie das alles in so einer Vitrine stattfindet und da lehnt eigentlich irgendwie so ein Obdachloser dagegen und alles ist dunkel und also,
ja, genau,
ja, und es ist so ein Kontrast, also es wäre es die ganze Zeit dunkel gewesen und obdachlos, ich glaube, dann wäre man da irgendwie so im Trott gewesen. Aber wenn man dann diesen Kontrast hat, der gut gefilmt wurde, wie dieses Auto da so durchfährt, ich glaube, dann da ist es nochmal extremer.
Hm. Ja. Gehen wir mal zum nächsten Charakter.
Ja.
Mr. Helpman, gespielt von Peter Vaughan.
Ja.
Und finde ich echt ganz interessant, den Typen, weil es im Prinzip sozusagen dieser Freund von seinem Vater ist, sozusagen dieser Kontakt, den die Mutter hat.
Ja.
Aber er, ausgerechnet Mr. Helpman, ist komplett helpless. Also,
ja,
im Rollstuhl, braucht ihn zum Pinkeln und so. Mhm. Also, er kann nichts selber machen. Und ist eben nicht so ein Darth Vader-Charakter, Bösewicht. Weil er, ja, ist sozusagen das Nächste, was man sozusagen an der Spitze dieses Systems sehen kann. Und er ist aber eigentlich einer, der nichts selber machen kann,
ja,
und der auch nicht gefährlich ist im klassischen Sinne. Und das finde ich eigentlich so stark, weil ich finde eigentlich daran sieht man so, dass eben die meisten das viele Dinge aus sich selbst heraus machen. Viele von diesen schlimmen Dingen, weil sie einfach diese Autorität akzeptieren und nicht in keiner Weise hinterfragen, warum ist die Welt so, wie sie ist? Was ist meine Rolle hier?
Ja.
Ja.
Ja. Ich habe mich auch gefragt, als er hat ja um Hilfe gebeten beim aufs Klo gehen, habe ich mich auch gefragt, ist so eine industrielle Welt da irgendwie mit so viel Automatisierung, warum kann man denn nicht, also die auch irgendwie so sinnlos ist, warum kann man denn nicht, oder der Mann, der in so einer mächtigen Position ist eigentlich, Helpman, warum macht er nichts, damit das irgendwie auch einfacher ist für ihn?
Ja, irgendwie, was der da... Chefmanager,
ja,
irgendwie sowas, ne? Und das heißt, also sein Job ist ja im Prinzip nur delegieren, er macht nichts mehr.
Ja.
Und dann muss er sich selbst zum Kacken gehen, braucht er jemanden, den er, das muss er selber delegieren, weil er,
ja,
selbst dazu nicht imstande ist.
Ja.
Das ist ja ein ganz schönes Symbol eigentlich.
Ja, und es trifft eigentlich auch, passt auch die meiste Technik. Und es trifft vielleicht auch unsere Welt heute zu, ne? Du hast eigentlich alles lauter Innovation,
ja,
die Welt effizienter machen, aber alles ist irgendwie nutzlos.
Ja.
Also, und dadurch, dass die Leute gar nicht mehr irgendwas hinterfragen oder für sich selbstständig denken können oder so, wissen sie auch gar nicht, wie sie die Möglichkeit nutzen in ihrem Sinne. Also, die stolpern alle nur durch dieses Leben. Deswegen, ja, also ich finde, es passt eigentlich ganz gut, dass sozusagen es für die wirklich wichtigen Dinge dann keine Innovation gibt,
ja,
weil man sich hier gar nicht mehr an Menschen orientiert.
Ja, der Fokus ist irgendwie ganz falsch. Es sind ja auch keine Menschen, es wird ja dann in diesem Auto, wo das mit dem Schweiß war, was du vorhin erzählt hast, da reden sie auch von, die kommen dann ins Depot, also irgendwie die werden da abgeliefert.
Genau.
Also es ist irgendwie halt, ja, ab dem Moment...
Wo die Polizisten ihn dann abführen.
Genau, und dann gibt es auch eine Quittung dafür, also der, ja, wird abgeholt, wird da quasi verpackt und kriegt man eine Quittung. Die muss dann die Frau noch unterschreiben, die dann ihr Mann gerade verliert. Also alles schön mit Quittungen und dann verpackt und tschüss. Also das ist nicht human, sondern es ist dann alles irgendwie nur noch...
Die Objekte
verpackt. Ja, genau.
Kategorisiert, ja, und...
Und deswegen ist, glaube ich, wird da auch so da wird auch mit dieser Folter wird so normal umgegangen, was ja ganz gruselig ist, aber was ja bei denen irgendwie so, ja, muss man halt foltern, so.
Ja.
Das sind da keine Menschen irgendwie mehr. Das ist nicht akzeptiert. Dann, ja. Und dann landet er da selber drin. Und dann
merkt er da rein. Er landet sich selber drin. Er tut sich aktiv dafür entscheiden.
Ja.
Deswegen finde ich es auch so, finde ich, kann man das nicht absprechen davon.
Ja.
Er kann ja die Beförderung ablehnen. Das macht genau, er ja auch ja. ursprünglich. Er kriegt ja sogar Unterstützung dafür, die abzulehnen.
Mhm.
Er macht ja dann tatsächlich dann von sich aus heraus, betreibt dann Aufwand, um diese Arbeit zu machen.
Ja.
Ja.
Ich meine, wenn sozusagen das nicht passieren würde, würde dieses System nicht funktionieren. Das funktioniert nur auf diesen Karrieregeiern, die sozusagen sagen, boah, ja, dann das Wichtigste, ja, das zeigt ja auch der Jack zu ihm.
Ja. Und für den einen ist Antrieb Karriere und Geld im Prinzip und für den anderen Frauen.
Ja.
Ja, auch ganz klassisch ist.
Ja, also und das war ja im Prinzip auch dieser Nachbar in dem Büro, der ein bisschen creep, ja, aber der schneidet ja sofort, worum es geht.
Ja.
Ah, eine Frau.
Ja.
Der weiß sofort, worum es geht. Der ist sozusagen,
das ist wohl nicht genau. Das erste Mal.
Das heißt, es passiert ja andauernd. Das ist Teil dieses Systems.
Mhm.
Ja.
So werden die Leute da reingelockt.
Genau.
Dann ist er im Prinzip auch wieder nur Teil einer vom System, der halt so reingelockt worden ist in diese Situation.
Ja.
Und die ist gar nicht ausgebrochen, wie er es dachte.
Ja. Finde ich auch ganz interessant, weil ich das Gefühl habe, sozusagen, man kann es in dieser Welt eine Form von Liebe geben, weil man ist ja völlig runtergebrochen. Ich meine, sagen wir mal, diese Abteilung sind ja nur Männer.
Mhm.
Wir tun jetzt alle sozusagen die Frauen erstmal ausspionieren, sozusagen. Da gibt es ja gar keine Form von sich irgendwie auf eine Person einlassen oder so, gar nichts mehr. Ja, das ist ja alles sozusagen schon fabriziert. Und die ganze Äußerlichkeit ist ja auch fabriziert.
Ja.
Wir reden ja die ganze Zeit auch über ihre Schönheitsoperationen und so. Ich meine, das, was Menschen ausmacht, sozusagen die Persönlichkeit, die wird völlig nach hinten gestellt für alles.
Mhm. Ja, später im Film, das ist dann, glaube ich, bevor sein Traum anfängt, wo er dann entführt wird, hat sie ja auch der ist ja dann mit ihr im Bett und sie haben so eine kleine Liebesszene.
Mhm.
Und da hat sie ja dann auch eine Perücke auf, um sich mehr seinem Wunschtraumbild, seinem Wunschbild zu
erinnern. Er erklärt sich quasi selbst, warum die jetzt lange Haare hat.
Sie nimmt ja die Perücke dann danach ab.
Ja. Aber sie ist ja im Traum, also im Grunde.
Nee, ich glaube, das ist noch in der Wirklichkeit.
Okay.
Und dadurch, dass er ihr geholfen hat, sich sozusagen aus dem System zu löschen, tut sie ihm seine Träume und.
Ja. Passt sie sich dem an, wie er sie
genau,
sich
wie er vorstellt. Sie eigentlich haben, wie sie ja gar nicht ist in echt, weil sie ja mehr so eine männliche, maskuline Frau gewesen ist, mit grünem Kurzhaarschnitt.
Ja. Aber ich weiß ja nicht, das stimmt schon, ja, sozusagen, passt sich da ihm an, erfüllt ihm seine Träume, aber ich war mir eben nicht sicher, also ist es tatsächlich der Beginn des Traums, weil sie passt da eben nicht rein.
Ja.
Also ich glaube, der Beginn des Traums fängt dann erst an zu dem Zeitpunkt, wo er diese ganzen wo er dann so gekidnappt worden ist und die Mütze über dem Kopf hatte, sonst wie, und dann diese ganzen Bürokratieblätter ihm vorgezeigt worden ist.
Mhm.
Weil ich glaube, also die dritte Person, das sieht er sich selber dann.
Ja.
Da taucht er selber als Bürokrat auf, sich selber dann ein Formular unter die Nase zu halten, dass er das unterschreiben soll.
Ja.
Also ich glaube, er ist dasselbe. Er bildet, und dann fängt, glaube ich, dort dann irgendwie der Traum an. So ein bisschen.
Ja. Ich frage mich auch, um mal ein bisschen weiterzukommen bei den Charakteren, Jill. Ich frage mich, ob er Jill...
Nathan gespielt von Kim Grace.
Ja. Genau, was war zuerst da? Hat er zuerst diese Frau irgendwie gesehen, unterbewusst vielleicht auch? Oder hat er zuerst davon geträumt? Weil ich habe das Gefühl, er...
Zuerst gesehen haben. Also
genau.
Von ihr träumen.
Na, also es ist ja schon so ein bisschen so, dass er...
Vielleicht geht es ja auch nur um eine bestimmte Ähnlichkeit oder sonst wie.
Ja.
Also im Film wird es auf jeden Fall so erklärt, dass er halt mit langen Haaren im Traum.
Ja.
Und dann sieht er eben diese auf einem Monitor diese ähnlich aussehende Frau.
Ja.
Dann, die aber ja einen Kurzhaarschnitt hat, also schon anders aussieht, eine andere Person.
Weiß er eigentlich, er weiß ja, wie sie, er weiß nicht, wie sie heißt. Er weiß es erst von dem Mädchen. Ja, stimmt.
Ja.
Nee, ja. Also er
Es interessiert ihn eigentlich auch nie.
Ja, das ist ja dann auch Zufall auch, ne? Also ja. Das ist ja vielleicht so eine bisschen billige Lösung, nenne ich es jetzt mal, für einen Film, dass sie zufällig die Nachbarin ist, die drüber wohnt, über den Mann, der fälschlicherweise festgenommen worden ist.
Ja.
Also da haben sie es natürlich ein bisschen einfach gemacht, dass er die dann durch so einen Zufall auch findet.
Ja.
Überhaupt, aber ansonsten wäre das wahrscheinlich auch nicht passiert.
Ja.
Ja. Aber sie ist im Prinzip, also für ihn ist sie eigentlich nur diese Damsel sozusagen, die sich völlig aufgibt und sozusagen, mein Gott, komm, Sam, helf mir.
Ja.
Aber in Wirklichkeit ist das genaue Gegenteil.
Aber er möchte, dass das so ist, aber sie tritt ihn ja dann aus dem, aus dem fahrenden Lastwagen
raus. Das ist eine sehr starke Szene. Also da, wie die so, sie völlig porträt ist und das sozusagen so spielt und dann zack, raus.
Mhm. Rausgekickt.
Aber dann holt sie ihn wieder rein, ne? Danach irgendwie, weil er tut ihr dann leid.
Oder? Das sind so, das waren so ein paar Szenen, die ich nicht immer nachvollziehen konnte, wie jetzt gerade, also auch die Explosion in diesem Kaufhaus, das alles, also das geht sehr schnell, wie die beiden, die verbringen im Grunde sehr viel Zeit miteinander, plötzlich, und geraten da irgendwie zusammen, und haben dann, weiß nicht, nähern sich sehr schnell an, was ja auch ungewöhnlich ist eigentlich. Also,
so ist ja in vielen Liebesfilmen auch, dass man das immer so ein bisschen als Kritik sagen kann.
Ja.
Wie lange kennen die sich jetzt überhaupt und wieso sind die sich auf einmal schon so nahe, nachdem die sich vor 3 Tagen getroffen haben und schon wissen sie alles übereinander.
Ja, sie hat ihn ja im Grunde erst völlig abgewiesen und auch eben da rausgekickt.
Ja.
Und plötzlich ist sie herzerweicht und fährt dann mit ihm da rum. Weil man weiß auch gar nicht, warum so genau und
Also für mich gelesen, dass die Charakterbeziehungen auch alle, die sind ja alle sehr oberflächlich eigentlich.
Ja.
Und in dem Film ist das auch so gelöst, dass die Menschen, die miteinander reden, oft nicht im gleichen Raum sind.
Ja.
Dass die durch ein Loch in der Decke miteinander reden, durch eine Glaswand oder um eine Ecke, Auto und draußen. Und dass auch so visuelle Distanz immer zwischen den Menschen dargestellt wird, die ja eigentlich auch da ist. Weil es ist ja niemand wirklich nah miteinander oder wirklich miteinander befreundet oder dick,
sondern
es ist ja alles sehr, sehr distanziert und er wohnt ja auch alleine da und
Ja, das ist wichtig,
passt. Tiefere Beziehungen gibt es eigentlich nicht so und es gibt auch nicht so
nicht mehr zwischen Mutter und Sohn.
Ja, genau, nicht zwischen Mutter und Sohn und auch er mit sich selber nicht. Also alle Menschen sind auch mit ihren Wünschen oder mit dem, was sie halt antreibt, sehr, sehr oberflächlich.
Ja.
Also es gibt keine tiefere Charakterentwicklung in dem Film, in dem Fall.
Ja, stimmt.
Ja, das stimmt. Ja.
Also, was eben auch unterstreicht, dass der Mensch in dem System gar nicht so wichtig ist, sondern eher wichtig ist, dass das System funktioniert und am Laufen gehalten
wird. Ja, dass das Mensch, eher so ein Nebenprodukt.
Ja.
Aber da finde ich es jetzt auch spannend, eben so cinematografisch, sag du.
Cinematografisch?
Sehr schön.
Kannst du nochmal sagen?
Cinematografisch.
Wunderschön, wunderschön. Ja, also da gibt der Film ja auch einiges her, wie du auch vorhin schon gesagt hast, mit dem dann durchfilmen, durch diese Lupen, die da vor dem Bildschirm sind. Und also, ich weiß nicht, insgesamt auch, wie die Kameraführung immer über die Fernseher, am Anfang kommt es ganz oft vor, dass die Kamera nähert sich quasi dem Fernseher, wo gerade gesprochen wird und kommt dann wieder aus einem anderen Fernsehbild heraus und so wird quasi die Szenerie gewechselt, also
ganz schöner Trick.
Ja, von der Explosion am Anfang dann hin zu den Personen, die da eingeführt werden.
Was mir sehr gut gefällt, ist, der Film wurde mit nur einer Linse gefilmt.
Ach was.
Mit einer 14mm Linse.
Ganz weitwinklig.
Ja, und das gibt auch dem Film immer so das Gefühl, dass alles so ein bisschen verschoben ist.
Ja.
Weil das verzerrt das Bild an die Seiten immer, gibt aber gleichzeitig eine enorme Tiefe im Raum. Also alle Räume sind immer riesig groß, aber alles ist immer so ein bisschen verzogen und verschoben. Und das finde ich sehr schön. Also ich mag das.
Cool. Ja, das passt auch gut zum Film. Also, dass das alles so ein bisschen Das ist ja auch der Effekt, der quasi diese Linse, den die erzielt. Wenn sie sich bewegt, dann verschwimmen die Außen immer relativ stark, werden groß und alles, was nah ist, ist groß und alles, was nur weiter weg ist und auch gar nicht so viel, wird ganz, ganz viel kleiner, ja. Was eben diese Entfernung zwischen den Menschen auch nochmal irgendwie so ein bisschen aufnimmt.
Ja, macht die Entfernung größer.
Genau, damit. Ja.
Wahnsinn. Ja, ist mir voll aufgefallen, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es an der Linse liegt, ehrlich gesagt. Danke.
Ja, dafür haben wir den Anton eingeladen, ja. Unseren Cinematografen. Das müssen wir üben, Jesse. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen.
Ja, wir laden ihn jetzt einfach mal ein und dann kann ich mal kurz
wir machen,
einsprechen. Oh, wir machen so einen.
Wir brauchen so einen Button.
Genau. Wir brauchen so einen Buzzer und dann nehmen wir dich drauf. Ja. Ja, ich finde, also ich weiß, dass von dieser Traumsequenz, wo sie so rumfliegt, dass der Produzent gesagt hat, also if Terry wants someone flying through the picture, that means nothing less than that.
Mhm.
Und das finde ich einfach, das, was ich vorhin auch gesagt habe, dass diese Originalität der Ereignisse eben so wichtig ist. Und das finde ich, das merkt man einfach, dass sie tatsächlich, also sie haben ein bisschen mit Trick gespielt und so, aber ansonsten haben da echt dann die halt so rumgeflogen.
Mhm. Ja, viele praktische Effekte.
Ja.
Practical Effekte.
Genau, und auch mit diesen ganzen.
Die Explosionen fand ich auch mal.
Puppen mit den Masken.
Ja, stimmt.
Wobei man dazu aber auch sagen muss, dass der Film jetzt so alt ist, gab es ja dann noch keine großen CGI-Effekte und bei diesen ganzen 90er-Jahre-Filmen und so, die Szenen. Also man sieht, dass es da überall ein bisschen gleich ist, weil die noch viel eben so praktische Effekte benutzt haben. Also auch beim ersten Jurassic Park Film, bei den Terminator Filmen und sonst wie haben die halt, gibt es da ein Props-Team, das bastelt da halt die unglaublich echt aussehenden Dinge und schiebt die in der Gegend rum.
Genau.
Oder ich glaube, Explosionen und so werden viel in Miniatur Gebäuden und sowas gemacht. Und vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, wie es beim Don Quixote-Film zum Beispiel war, ich habe den nämlich noch nicht gesehen.
Ja.
Könnte mir vorstellen, dass da mehr Computereffekte auch drin sind.
Nee, eigentlich vielleicht relativ wenig, weil ich kann mir vorstellen, dass sie viel dann auch so mit Skalierung machen und so.
Mhm.
Also das könnte ich mir vorstellen. Aber es gibt ein paar Szenen, aber es ist viel, also viel wirklich sich bewusst Gedanken gemacht hat über die Form der Technik, anstatt sozusagen zu überlegen, wie möchte ich das Bild haben am Ende? Und das finde ich eigentlich sehr, sehr interessanten Ansatz, weil du kriegst dann halt einen, wie sagt man, so einen ganz einheitlichen Eindruck, ja. Interessant bei Don Quixote ist auch, dass Don Quixote auch von Jonathan Pryce gespielt wird und einfach sozusagen ein alter Sam ist in vieler Hinsicht. Also,
Er ist das gleiche Schauspieler.
Ja.
Wusste ich gar nicht. Das ist sehr gut.
Das ist echt gut. Also, das,
ja, machen die ja oft so, dass sie ihre Crew so mitnehmen durch die Filme.
Ja, das Lustige ist, die Erstbesetzung war eigentlich Michael Palin.
Mhm.
Dann hat der Film Don Quixote ist eine eigene Geschichte, das wäre interessant mal für eine zukünftige Sendung.
Mhm.
Und dann im zweiten, Jonathan Pryce war eigentlich erst der dritte, aber ich finde, der passt super gut in diese Rolle, weil er eben dieses...
Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr...
Ach nee, das ist ja dünn. Aber ich möchte eigentlich eher fast über ihn sagen, weil dieses, das ist einfach ein ganz klassischer Theaterschauspieler eigentlich, hat sozusagen eine ganz starke, finde ich, so eine ganz starke Technik sozusagen und der macht einfach so ganz viel über so kleine Bewegungen oder so, die man gar nicht so stark merkt, die viel so signalisieren, ja. Der kann jetzt oft nicht so viel machen, finde ich, mit seinem Gesicht und so. Das ist aber klar. Ich meine, Theaterschauspieler machen das auch viel weniger als.
Mhm.
So.
Sieht man ja auch nicht.
Eben.
Ja, klar. Ja, ja. Aber so eine ganz große Detailliertheit sozusagen, was passiert jetzt mit den Händen, die Armhaltung und so. Also ganz so minimale Effekte, die finde ich so einen Charakter so ganz stark formen, ja. Hier Sam hat auch so ganz aus diesem Double Effect oder so, weißt du, so machst du das zweimal und so, und sozusagen um so eine Schussigkeit da darzustellen und so. Also finde ich wirklich ganz stark. Und dadurch, dass der Don Quixote auch ein relativ ähnlicher Charakter ist in seinem Wahnsinn und seinen Träumen, ist es so ein bisschen, als würde man sozusagen den jungen Don Quixote oder den alten Sam sehen.
Mhm.
Ja. Also kann ich empfehlen.
Also Hörer dürfen sich jetzt auch gerne den Film nehmen und an info@filmclub-podcast.de schreiben und dann kommt ihr mit dem Film zu uns und wir sprechen drüber.
Genau, wir brauchen immer noch neue Mitglieder im Filmclub.
Ja. Genau.
Ja. Gibt es noch von eurer Seite, was ihr gerne, also ich hätte noch, wir könnten noch über weitere Charaktere sprechen, aber ich denke, wir haben...
Ja, ich glaube, wir haben die wichtigsten schon.
Ganz schön
ja.
gecovert ja. eigentlich. Ich finde dieses Thema der Schönheitsoperationen eigentlich ganz, ganz spannend noch.
Ja.
Aber ja, ich meine, da haben wir eigentlich alle schon besprochen. Ich denke, es ist eine sehr oberflächliche Gesellschaft einfach ist.
Stimmt.
Mhm. Ja. Wollen wir noch den letzten Ausschnitt, den ganz am Ende, den
ja.
du dir noch mitgebracht
ja, hast? Ja, das können wir gerne schon. Das repräsentative Ende im Prinzip für den Film.
Ne? Ja, ja, genau.
Gut, dann spiele ich mal.
Er ist uns entkommen, Jack. Ich fürchte sehr am meisten, Mr. Hartmann. Er ist erwischt. Lass uns gehen.
Bevor die GEMA kommt.
ja.
Mensch, aber das Ende ist echt.
Also, ja, auch stark gespielt, also wie er da sitzt.
Das hat mich echt geflasht.
Ja, ich finde es vor allem super als Symbolik, sozusagen die einzige Möglichkeit, wie du dem System noch entrinnen kannst, ist, dass du dich in deinen Bahnen eben steigerst und verrückt wirst, ja. dadurch ausgeschlossen wirst. Und,
gut, man hätte noch versuchen können, das System zu ändern, aber...
Ja, ich glaube, ja, Baudrillard sagt das auch, dass die einzige Möglichkeit aus dem System aussteigen ist entweder auf der einen Seite Terrorismus, den ja. wir auch immer wieder im Film haben, oder halt Selbstmord. Also ja. sich selbst. Und das ist ja im Prinzip vergleichbar mit Selbstmord. Ja. Weil alles andere, was man macht, immer nur Teil des Systems ist und man das dann wiederum unterstützt. Ja. So wie er es ja den ganzen Film durch versucht hat.
Ja, stimmt.
Ja, innere Migration, ich meine, es gibt ja auch diese Sleep, die Gedanken sind frei und so. Also ich meine, das ist ja eine Form von sozusagen, dass man sich selber, in sich selber eher versucht, sozusagen eine eigene Realität aufzubauen und versucht, die Realität völlig auszublenden.
Man sagt ja auch, das, was man im Kopf hat, das kann einem keiner mehr nehmen. Man kann einem die Klamotten nehmen und alles, aber eben den Geist nicht.
Ja.
Und das macht er sich da so. Zunutze zu eigen.
Ja. ja. Ist wohl auch einzige Möglichkeit, wie viele Leute irgendwie Folter, jahrelange Folter überstehen oder sonst wie, dass sie sich irgendwie meditativ innerlich da rausdenken. Ja. Und wenn die Realität so schlimm ist, dass man damit nicht umgehen kann, ist ja einzige Flucht nach innen, weil die nach außen nicht mehr funktioniert.
Ja.
ja. ja.
Schon, das ist ein starkes Ende.
Ja. Gut.
Ja.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du uns den Film mitgebracht hast.
Ja, schön, dass du da warst.
Ja, das war wirklich,
dass ich da sein konnte.
Ein sehr schönes Filmerlebnis. Konnte man sehr viel entdecken und ich glaube, also wir werden den Film wahrscheinlich nochmal irgendwann angucken.
Genau.
Und immer nochmal neue Dinge finden. Können wir fast nochmal eine zweite Folge machen.
Genau, und vielleicht haben wir dich auch, also du bist jetzt, Anton ist jetzt Filmclub-Mitglied und vielleicht haben wir unser Filmclub-Mitglied Nummer 5. Ich glaube 5. Ja, Nummer 5, bald mal, irgendwann mal wieder hier.
Ja, gerne.
Vielen Dank.
Und nächste Woche, nee, übernächste Woche haben wir sogar ein wieder neues Filmclub-Mitglied.
Genau.
Und unsere Folge über den Räuber-Hotzenplotz scheint Eindruck gemacht zu haben, weil wir jetzt wieder einen Kinderfilm bekommen haben. Und zwar werden wir in 2 Wochen Pumuckl und der blaue Klabauter von Alfred Deutsch und Horst Schier aus dem Jahr 1994 besprechen. Von daher, guckt euch den Film an, schickt eure Gedanken an info@filmclub-podcast.de und wir besprechen ihn dann in 2 Wochen und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.
Ja, dann viel Spaß noch beim Outro.
Bye.